Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ihr hört hier gerade die Becky vom Podcast Reichlich Randale und anderen Podcasts.
Und die Claudia vom Datenschutz-Podcast und Vienna Writers-Podcast.
Und wir haben uns hier zusammengefunden, weil wir in unserem Sendezentrum auf dem 35C3, dem Chaos Communication Congress, einen Schrein gebaut haben.
Genau, oder auch ein Memorial. Mhm. Für Hilda Matheson.
Genau, Hilda Matheson steht hier gerade vor uns, dieser Schrein. Hilda Matheson, who gave us talk radio? Wir sind nicht selber auf die Idee gekommen, einfach diesen Schrein zu bauen, sondern das ist eine Aktion, die die Hexen gestartet haben.
Genau, und zwar Hexen mit AE und CK. Und zwar, man kann es auch übersetzen mit Hackerinnen.
Ja.
Das ist eine eine Gruppierung von Menschen, die der Meinung sind, dass nicht rein männliche Personen, die viel im Bereich Technik getan haben, durchaus auch mal genannt und gewürdigt gehören. Mhm. Ich muss jetzt aus meiner eigenen Geschichte erzählen, da bin ich jetzt gleich schon auf den Blick von der Becky gespannt. Ich habe das früher ja alles mal anders gesehen. Ja, also früher, als ich mal jung war und noch in der Schule, habe ich ja immer gesagt, ich brauche den ganzen Quatsch nicht. Ja, ich bin jetzt zwar weiblich, aber ich möchte bitte einen Job kriegen, nicht weil ich eine Frau bin, Hashtag Quotenfrau, sondern weil ich gut bin. Und habe jetzt allerdings so über die Jahre, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, muss ich echt sagen, das gehört wirklich alles mal gezeigt und gesagt, und es gibt immer noch in verdammt 2018 so viel Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Mhm. Also jetzt, ich rede jetzt nicht nur von Pay Gaps, sondern also ungleiche Bezahlung für dieselbe Arbeit, sondern an so vielen verschiedenen Stellen, dass ich da wirklich dazugelernt habe.
Also geht uns doch aber im Prinzip allen so. Also niemand wird ja geboren und denkt sich, ja, es ist super cool, wenn ich meinen Job deshalb kriege, weil sie bei der gleichen Qualifikation sich lieber für die Frau entschieden haben, sondern das ist ja ein Prozess, den wir alle erstmal durchlaufen müssen beim drüber nachdenken über solche Sachen und auch beim zum Beispiel drüber nachdenken, dass es ganz cool ist, Frauen sichtbar zu machen, die tatsächlich Dinge geleistet haben in der Technikgeschichte, sage ich jetzt mal im ganz weitesten Sinne, weil es ja dann nicht nur so ist, dass man diese Jobs nicht kriegt, sondern dass es dann eben auch so ist, dass in der Geschichtsschreibung gar nichts mehr zu lesen ist, teilweise von diesen Frauen, die tatsächlich Dinge geleistet haben.
Ja, da gibt's übrigens, also jetzt noch kurz ab von Hilda tatsächlich, da gibt's ja ein ganz grandioses Buch über Broadband, The Women Who Made the Internet, oder wie auch immer dieser Subtitle ist. Wir können es dann gerne in die Shownotes geben. Wo dann halt einfach mal aufgezeigt wird, wie viele Frauen tatsächlich einfach an der Entwicklung von Computern und des Internets letztendlich beteiligt waren, die aber in der, ja, halt so in der üblichen Geschichtsschreibung einfach rausfallen. Mhm. Und das ist total irritierend, wenn man dann irgendwann drauf kommt, so eigentlich fehlen da gerade die Hälfte der Leute.
Mhm. Und genau.
Es ist übrigens auch total hübsch aufgenommen in dem Buch vom Andreas Eschbach, das NSA, Nationales Sicherheitsamt, wo halt wirklich Frauen, die Programmiererinnen sind, die dann für die Analysten arbeiten und halt dann Programme schreiben, da ist das total nett, halt von wie es dargestellt ist. Mhm. Also begeisterte mich dann doch sehr.
Genau, und um all das jetzt zu tun, haben die Hexen sich überlegt, auf diesem Kongress hat man die Möglichkeit, Memorials an den eigenen Assemblies aufzustellen für Frauen, die Dinge geleistet haben, sei es, weil sie Pionieren irgendwo waren, sei es, weil sie wichtige Forschung geleistet haben, sei es, weil sie was gegründet haben. Also es sind, wenn man sich die Liste anguckt, wer für wen jetzt alles Memorials gebaut wurden, also von Luise Pusch, die für die Linguistik und die Feminist oder die gendersensible Sprache ganz viel getan hat, bis zu Marie Curie, für die bei den Hexen selber ein wunderschöner Schrein steht. Also wirklich, der ist so schön, wunderschön beleuchtete Reagenzgläser und so. Also es sieht richtig schick aus.
Das ist einer der wenigen, die ich selber schon gesehen habe. Ich sage, irgendwie fehlt uns hier noch so eine Art Museumsführer, dass man mal weiß, wo man überall hingehen kann, um sich diese Memorials anzugucken.
Ja, also es ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Aktion. Und ich merke auch an mir, wenn ich so durch die Assemblies laufe, dass ich gucke, ob es noch irgendwo andere Memorials gibt. Es gibt auch in der einen Assembly-Halle einen großen Beamer, der die ganze Zeit die Schilder mit Refreshing the Memory of an die Wand wirft, nach und nach, so dass man sich auch dort einfach mal 20 Minuten hinstellen kann und sehen kann, für wen es alles diese Memorials gibt. Also ich finde wirklich, ist eine sehr, sehr coole Sache. Und ich habe gestern zum Beispiel auch schon mit Menschen ein Gespräch geführt, die an unserem Schrein standen, an dem unsere lustige Disco-Kugel einen Original-BBC-Anstecker aus den 30er Jahren.
Ende 20er, Anfang 30er, ja.
Beleuchtet und die sich das angeguckt haben und fragten, was ist das hier eigentlich? Und dann ist es doch eigentlich schon eine gelungene Aktion.
Genau, und an dem Memorial ist nicht nur dieser Ansteckpin von der BBC und halt das Schild zur Hilda Matheson, sondern da drin steht auch noch das Buch Radio Girls.
Von Sarah Jane Stratford.
Danke. Genau. Den Namen suchte ich gerade. Danke. Das ist ein Roman, der tatsächlich auf der Hilda Matheson beruht. Der ist jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit rausgekommen. Muss jetzt gerade gucken. Der ist gar nicht so alt. 2016? Ja, 2016. Mhm. Ich bin jetzt leider aufgrund von Kongress-Vorbereitungen nicht sehr weit gekommen in dem Buch, aber die paar Kapitel, die ich hatte, die haben mir echt sehr gut gefallen. Es ist wirklich hervorragend geschrieben und was ich an Kritiken gelesen habe, waren eigentlich auch alle recht begeistert davon. Mhm. Es ist viele von den Charakteren, die darin vorkommen, sind tatsächlich historische Figuren, die halt damals gelebt haben und auch bei der BBC gearbeitet haben und so weiter. Es gibt wohl im Bereich Konflikte ist wohl recht viel Fiction drin, aber wohl halt auch begründet, wo man sagen kann, okay, das hätten die realen Personen tatsächlich wohl auch so hinkriegen können, auch wenn sie sich eigentlich besser verstanden haben. Aber es scheint wohl ein historisch sehr wertvoller Roman zu sein halt auch. Und ich freue mich da schon auf die letzten paar Seiten und auf den 1. Januar, wenn ich dann
Zeit hast.
Ja, Zeit. In Ruhe. Lesesessel.
Ah. Sehr schön. Genau. Und da wir ja nun hier an einem Sendetisch sitzen und die Möglichkeit haben, haben wir uns gedacht, wir erzählen euch auch noch mal ein bisschen mehr zu Hilda Matheson, was wir so wissen. Wobei es teilweise gar nicht so leicht ist. Also, wie wir schon sagten, es gibt so Frauen in der Geschichte, deren Leistungen so ein bisschen verloren gehen, über die dann nicht mehr geschrieben wird. Es ist gar nicht so leicht, an Sachen über Hilda Matheson zu kommen. Also sie hat zum Beispiel keinen deutschsprachigen Wikipedia-Artikel. Da geht's schon mal los. Wikipedia und Frauen ist ja sowieso nochmal ein ganz eigenes Kapitel. In der englischen Wikipedia gibt's einen Artikel zu ihr und es gibt eine sehr spannende Podcast-Episode über sie vom Girls, Girls, Girls Podcast, den ich dank dieser Aktion jetzt hier entdeckt habe, der auch wirklich sehr spannend ist, wo es eben auch den Moderatorinnen genau darum geht, Frauen sichtbar zu machen in der Geschichte. Und die Folge verlinken wir euch natürlich dann auch in den Shownotes, weil am Ende dieser Folge gibt es auch 8 Minuten Radioprogramm, wie es von Hilda Matheson gestaltet wurde, zum Anhören mit Originalausschnitten. Also das ist wirklich richtig cool. Und es gibt auch viel, was Hilda Matheson selbst geschrieben hat, aber da kommt man gar nicht so leicht ran.
Nee, das ist jetzt, das war wirklich schwierig. Sie hat zum Beispiel ein ganzes Buch geschrieben, man glaubt es kaum, namens Broadcasting. Mhm. Das war jetzt zumindest über den Universitätskatalog weder der Universität Wien zu finden, noch über die TU, noch über die öffentlichen Bibliotheken, noch über die Bibliotheken halt aus meiner Heimatstadt hier in Deutschland. Es war nicht möglich, irgendwie innerhalb eines sinnvollen Zeitrahmens da jetzt mal dran zu kommen. Mhm. Es gibt noch ein paar Artikel von ihr. Sie hat einen geschrieben, Politics and Broadcasting, und dann nochmal einen, The Record of the BBC. die sind halt hinter irgendwelchen wissenschaftlichen Paywalls versteckt, wo man nur drankommt, wenn man halt über eine IP-Adresse einer Universität irgendwie versucht, drauf zuzugreifen. Das war halt auch eher knifflig. Also da musste ich dann halt Menschen, die ich an Universitäten kenne, mit Mate bestechen, damit ich da mal an diese Artikel drankomme.
Mhm. Immerhin, so geht's, aber es ist doch grauenhaft,
aber wenn ich jetzt niemanden an einer Universität kennen würde, hätte ich jetzt auch diese Artikel nicht bekommen. Ja, das ist schon irgendwie irritierend, warum jetzt durchaus sehr wertvolle Texte zum Thema Broadcasting, zum Thema Radio, ja, frühe elektronische Medien, warum die einfach weggesperrt sind. Das ist halt schon irgendwie komisch.
Wo man meinen sollte, es ist ja jetzt auch alles schon ziemlich alt. Also wir reden über die 30er Jahre, wenn wir über Hilda Mathesons Karriere reden. Also selbst literarische Texte aus den 30er Jahren findet man mittlerweile frei zugänglich über Projekt Gutenberg oder sowas im Netz. Aber wenn es darum geht, solche Texte zu finden, scheitert man eben. Das ist wirklich
ich tragisch. Ich glaube, gerade gestorben ist sie 1940 oder 41? Ich glaube 40. Das ist also selbst wenn man jetzt diese 70 Jahre Urheberrecht und so weiter rausrechnet, das sollte mittlerweile gehen, ja? Mhm. Also wirklich.
Ja, finde ich auch. Gut, aber das, was wir gefunden haben, können wir jetzt ja mal ein bisschen mit euch teilen. Hilda Mathesson, die, wie wir schon sagten, Who Gave Us Talk Radio, also die eine der Pionierinnen des kommentierenden und überhaupt berichtenden Radios bei der BBC war, die aber auch eine Sozialistin, eine Feministin und eine offen lesbisch lebende Frau war, was jetzt für die 30er Jahre auch alles nicht unbedingt die Sachen sind, die Frauen vor sich hergetragen haben.
Nee, also sie war sehr gut ausgebildet. Mhm. Sie ist zur Schule gegangen. Sie hat auch ein Geschichtsstudium absolviert.
In Oxford, aber kein Papier jemals dafür gesehen, weil Frauen keinen Abschluss machen durften damals.
Genau. Sie war dann Sekretärin bei einer Abgeordneten, bei der ersten Frau im britischen Parlament.
Ja, Lady Nancy Astor.
Ja, und dadurch hatte sie natürlich die Möglichkeit, sehr viele Kontakte zu knüpfen, was natürlich wahrscheinlich auch später sehr viel geholfen hat.
Ne? Genau, weil sie ja auch viel politische Berichterstattung später gemacht hat. Da kommen wir dann gleich nochmal zu, was sie da genau gemacht hat. Aber ich finde, da zeigt sich schon im Kleinen, wie das halt, also so sie als Frau hat gearbeitet bei der ersten Frau, die im britischen Parlament war, und so diese kleinen Zirkel, die man sich irgendwie aufbauen muss und damals noch viel mehr aufbauen musste, um in solche größeren Zirkel reinzukommen, also dass diese Kontakte einfach nötig waren, um dann überhaupt sowas machen zu können.
Ja.
Genau.
Also in Österreich ist das ja heute immer noch, ne?
Ach,
das soziale Netz, aka Freundalwirtschaft.
Ja, Vitamin B.
Genau, ganz genau. Aber und damals war das halt irgendwo offensichtlich auch völlig normal, dass man so irgendwo von A nach B kam.
Ne? Ja, und auch dann ihr Schritt zur BBC, da wurde sie abgeworben, geheadhunted, hieß es in dem Podcast, den ich über sie gehört habe. Finde ich ja auch ganz spannend. Also John Reith, der damals Head of BBC war, fand irgendwas an ihr in ihrer Arbeit, die sie für Lady Nancy Astor gemacht hat, hat gesagt, die will ich jetzt beim Radio. Und dann ist sie, also 1926 fand das erste Gespräch statt und sie kam dann dahin und ab 1927 war sie dann First Director of Talks. Also nicht die erste weibliche Director of Talks, sondern erste Director of Talks überhaupt. Es gab diese Position vorher nicht, weil das Radio damals einfach noch ganz anders funktioniert hat. Also Radio war damals Nachrichten vorlesen, die vorgeschrieben waren. Da wurde nichts kommentiert, schon gar nicht politisch kommentiert. Es gab keine Reportagen oder Features oder sowas, sondern es war reines Nachrichten vorlesen. Und sie hatte jetzt den Job, das zu verändern und sich zu überlegen, was man so konzeptuell mit dem Medium Radio eigentlich machen kann.
Das Medium Radio war ja damals überhaupt insgesamt noch komplett neu. Ich war im Sommer, war ich tatsächlich in der Nähe von Berlin, in Königs Wusterhausen, was damals halt große Sendeanstalt war. Und ich starre gerade kurz auf meine Notizen, die ich mir damals vor Ort gemacht habe. 1926 in Deutschland ist dann gerade quasi auch der Content in die Stadt gezogen und Königs Wusterhausen selber war dann nur noch die Übertragungsstätte, also zeitgleich. Das heißt, sie waren gerade mal so weit jetzt hier in Deutschland, dass sie sagten, okay, das Ganze wird jetzt mal zu einem tatsächlichen Medium. Davor war das ja alles nur experimentelle Sendeanstalt, die Techniker, die tagsüber diese Sendeanstalt zusammengeschraubt haben, haben dann abends sich zusammengesetzt und halt musiziert und das übertragen. Ja, und damals gab es dann halt auch gerade mal die ersten Radios, die man irgendwo kaufen konnte. Und viele haben die dann halt einfach selber gebaut, so mit Draht und...
Geil.
Und das ist halt schon total spannend zu sehen, wenn jetzt halt diese Hilda Matheson als erste Frau oder überhaupt als erste Person ever sich darum gekümmert hat, ein Sendeformat zu entwickeln, das wir jetzt eigentlich gerade hier... live in dieser Sekunde weiterführen.
Ja.
Und das ist schon irgendwie sehr berührend jetzt auch.
Ja, wirklich.
Und jetzt zu sehen, okay, das, was sie sich möglicherweise dabei gedacht hat, ne, ist halt auch so ein, dieses reine, wir lesen jetzt diese Nachrichten vor, was dann eigentlich so das Erste war, was eben mit Radio überhaupt gemacht wurde. Da kam sie dann halt drauf, da gibt's auch dieses schöne Zitat, dass am Ende des vorher genannten Radio Girls Buches hinten in den Notizen im Reader's Guide steht. Da ist ein sehr schönes Zitat von ihr drin. Ich habe es jetzt gerade nur auf Englisch da. Soll ich das einfach mal vornehmen?
Ja, lies es doch gerne mal vor.
Broadcasting and other forms of electrical communications have sprung to meet up the urgent requirements of a world which must perish unless it can devise an organization capable of expressing its human and economic unity. Mm-hmm. The need for rapid interchange of news and views, for familiarizing each country with the ideas and habits of all other countries, and above all the need for an education which may fit men and women, literate and illiterate, for the complicated world of tomorrow. All these needs should find in broadcasting an instrument marvelously fitted to serve them. Mm-hmm. Das heißt, sie hat die Notwendigkeit gesehen, gerade kurz nach dem Ersten Weltkrieg ja jetzt auch, ne? Also wir sind da jetzt nicht so weit weg vom Ersten Krieg. Diese Notwendigkeit, andere Länder, andere Sitten kennenzulernen, ne? Wie ticken die anderen Völker um uns rum? Ja, das kommt da drin so gut raus, genau in diesem einen Absatz. Ich finde das total bewundernswert, wie sie es dann halt auch auf diesen Punkt bringt.
Und ich finde, was in dem Absatz auch rauskommt, ist der Empowerment-Charakter, den sie immer dem Medium schon zugedacht hat, der ja auch etwas ist, was ich liebe am Podcasting heute, dass es einfach möglich ist, mit ganz wenig technischem Vorverständnis sich hinzusetzen und eine Plattform für die eigene Perspektive und die eigene Stimme zu schaffen. Und wenn sie halt hier sagt, also erstens, es ist ein Medium, womit wir auch Leute erreichen, die nicht lesen und schreiben können, im Gegensatz zur Zeitung.
Die aber einen Draht biegen konnten, um sich ein Radio zu bauen.
Genau, die einfach andere Fähigkeiten hatten und so weiter. Also das finde ich super und den Empowerment-Charakter, den sie ja dann auch in ihren Sendeformaten untergebracht hat. Also eine der wichtigen Sendeformate, die sie dann zu der Zeit gemacht hat, war, wir sind noch nicht lange nach dem Wahlrecht für Frauen in Großbritannien. Und was sie sich gedacht hat, war, ist ja schön, dass wir das jetzt haben, aber wenn wir nie drüber vorher nachgedacht haben, wen wählen wir und warum, ist es auch schwer, da jetzt eine informierte Entscheidung zu treffen. Also hat sie Formate gemacht für Erstwählerinnen sozusagen, also auch für Erstwähler, aber vor allem in der Zeit für Erstwählerinnen, hat politische Prozesse erklären lassen, hat hat die erste Live-Debatte von den drei Spitzenkandidaten von Parteien, hat sie mit ihrem Radiosender damals dann gemacht, einfach weil sie sich gedacht hat, wir können es mit dem Medium schaffen, den Leuten die Infos zu geben, die sie brauchen, um eine informierte Entscheidung beim Wählen treffen zu können. Also das ist doch super, wenn man so eine Political Awareness dann auch in der Funktion, die man ausführt, irgendwie mit einbringt.
Mhm. Ja. Ja. Es ist ich glaube, da fehlen uns heute vielleicht auch Formate wieder für.
Mhm.
Also abgesehen von irgendwelchen bunten Senderschlachten ist da ja die letzten Jahre nicht viel passiert. Vielleicht könnte man auch mal wieder.
Gerade was Talks mit Spitzenkandidatinnen angeht. Also das hat man auch das Gefühl, das Format dreht sich ein bisschen im Kreis und man könnte das mal ein bisschen innovativer angehen.
Mhm.
Ja. Sie ist auch trotzdem weiter angeeckt. Also der Herr Reith hatte schon Angst, so jetzt hier, wir machen diesen neuen Style. Also er hat sie ja dafür angestellt, aber gleichzeitig hatte er schon Angst, dass das für die BritInnen irgendwie ein bisschen zu viel sein könnte, zu Americanized, zu wenig das, was sie erwartet haben. Und dann musste sie auch so ein bisschen Tricks anwenden. Also sie hat dann zum Beispiel auch eine Liste von coolen Gästen ihm vorgelegt, zum Beispiel Virginia Woolf, H.G. Wells und also wirklich prominente Leute, die sie in die ersten Sendungen so mit eingeladen hat, um ihm sozusagen das neue Format schmackhaft zu machen und zu sagen, die Leute werden das schon hören.
Mhm.
Und auch da finde ich wieder spannend, sie und Virginia Woolf, die haben sich eigentlich gar nicht so gut verstanden, weil sie zufällig eine Affäre mit der gleichen Frau hatten. Und also warum auch immer, sie haben sich gar nicht so gut verstanden. Aber Virginia Woolf ist trotzdem in ihre Sendung gekommen, als sie sie gefragt hat. Natürlich ist das jetzt Interpretation, aber es ist ja auch ein, ich unterstütze diese Frau dabei, was Neues im Radio zu wagen, wenn ich da hinkomme, unabhängig davon, wie wir uns privat verstehen. Das finde ich auch super.
Und natürlich Publicity für den Fall, dass es funktioniert.
Unbedingt, also, natürlich.
Aber ich glaube, da war dann halt auch einfach die Neugierde auf das neue Medium damals. Ne?
Ja.
Also es ist ja, das Radio war damals neuer als das Internet jetzt. Ja, also das war schon noch sehr, sehr experimentierfreudig, naja.
Ja, und dann wurde Hilda Matheson dem Herrn Reith scheinbar ein bisschen zu progressiv. Diese Progressivität bestand, also das, woran sie sich am Ende endgültig zerstritten haben, der Punkt bestand darin, dass sie jemanden einladen wollte, um on air über die Liebschaften von Lady Shackleton zu philosophieren. Also ein Format, was es ja heute zuhauf in diversesten Medien gibt, also im Fernsehen, im Radio, es gibt eine eigene Klatschzeitungssparte unter Zeitschriften und so weiter. Damals war das was Neues und das war der Grund, warum sie am Ende gesagt hat, ich kündige, weil er nicht wollte, dass sie das macht.
Das ist dann aber auch eine Ansage.
Ja. Und ich meine, das muss man dann auch einfach erstmal machen, in so einer Position zu sitzen, so eine relative Macht über ein neues Medium zu haben und dann zu sagen, nee, wenn ich das jetzt hier nicht so umsetzen kann, wie ich möchte, dann gehe ich und mache jetzt andere Sachen. Und das war 1931. Da hat sie dann die BBC verlassen, hatte aber dementsprechend viel schon für das Medium getan und ist natürlich auch dem Medium danach treu geblieben. Also sie hat dann noch eine Zeit lang als Radiokritikerin beim Observer gearbeitet, ist dann eine Long-Term Relationship mit einer Frau, mit Dorothy Worsley, die Duchess of Wellington war, eingegangen. Die haben dann auch zusammen gelebt, deshalb ist sie nach East Sussex gezogen, zu ihrer Freundin sozusagen, und hat dann von dort aus Bücher geschrieben. Das Buch, was wir schon genannt haben, Broadcasting, wo man leider heute nicht so gut rankommt, wo es eben um Technologie geht und um Veränderungen in der Radiolandschaft, die sie beobachtet, aber natürlich auch selbst mit angestoßen hatte.
Ja, das schreibt übrigens die Sarah Jane Stratford, die das Buch Radio Girls geschrieben hat, auch, dass sie sehr dankbar ist, dieser einen Bibliothek, die ihr eben dieses Buch als Ausleihe für die Zeit, wo sie das Buch geschrieben hat, ausgeborgt haben. Offensichtlich ist es selbst innerhalb Englands nicht so einfach, da dran zu kommen.
Mhm. Also, ja, Dann hat sie noch etwas gemacht. Sie wurde Sekretärin von Malcolm Haley, der The African Survey damals gemacht hat. Es zeigt sich aber, am Ende hat sie das Ganze eher gemacht. Also sie war seine Sekretärin, aber ist eher so als Managerin dieses ganzen Projektes dann in die Annalen eingegangen. Zwar eine riesige Studie, bei der am Ende 2000 Seiten Daten 1938 rausfielen. Also da hat sie, ich weiß nicht, 4-5 Jahre dran gearbeitet und das Ganze gemanagt und Strippen gezogen. Und dafür hat sie auch den Order of the British Empire bekommen, was ja so eine Art Bundesverdienstkreuz in Großbritannien ist. Also da wurde sie tatsächlich auch mal, hat sie einen Reward gekriegt für das, was sie da gemacht hat, schon zu Lebzeiten, so, was ja oft nicht so ist, dass du zu Lebzeiten schon für sowas als Pionierin angesehen wirst oder so.
Mhm. Das ist ja quasi nochmal genau dieselbe Zeit, die sie vorher bei der BBC war. Ne?
Ja. Ja. Und jetzt, wir haben es bisher noch nicht erwähnt, aber tatsächlich all diese Dinge, die sie bisher gemacht hat, hat sie gemacht als eine Frau mit einer chronischen Erkrankung. Also sie hatte eine Autoimmunerkrankung, die Morbus Basedow heißt, basedowsche Krankheit, musste sich da auch immer mal wieder Operationen und sowas unterziehen. Und also es ist doch, also wenn ich mir das angucke, also Feministin, offen lesbisch lebende Frau, Frau mit chronischen Erkrankungen, die trotzdem sowas geschafft hat. Das ist irgendwie super. Und leider ist sie dann aber ziemlich jung, 1940, eben auch an dieser Krankheit nach einer OP im Krankenhaus verstorben. Hilda Matheson. Ja, ich bin total glücklich, dass ich im Zuge dieser ganzen Aktion so viel über diese Frau erfahren habe, weil ich den Namen vorher noch nie gehört hatte.
Nee, ich auch nicht. Tatsächlich nicht. Und dann kam halt eben die Geschichte mit dem, wo die Hexen dann halt rumgeschrieben haben über die Mailinglisten, wir möchten das gerne machen. Diese Aktion, dass es halt Memorials gibt in den einzelnen Assemblies. Assemblies für alle, die es jetzt vielleicht noch nicht kennen. Das sind quasi die angemeldeten Gruppen, die hier vor Ort beim Kongress halt irgendwo eine Tischfläche oder irgendwie etwas bekommen, wo sie selber eigene Projekte herzeigen können oder eigene Dinge aufbauen, wie auch immer. Mhm. Und das sind von ungefähr 16.000 Besuchern, haben wir, ich glaube, 5.300 Sitzplätze oder Plätze für Assemblies. Und von diesen Assemblies haben jetzt, ach Gott, ich habe jetzt gerade gar nicht nachgeschaut, wie viele tatsächlich ein Memorial für eine Frau aufgebaut.
Also ich meine, ich hätte sowas wie 16 bis 20 oder sowas gesehen.
Da geht aber noch was.
Genau.
Warte mal. Es gibt eine Wiki-Seite zu dem ganzen Projekt.
Die verlinken wir euch dann natürlich auch auf hexen.org, Media-Wiki.
Genau.
Genau.
Die Grünen sind die tatsächlich bespielt sind, ne?
Genau.
Warte mal.
Ach nee, die Blauen sind die tatsächlich bespielt sind. Also Ada Loveless hat zum Beispiel einen Schrein gekriegt.
Grace Hopper.
Hedy Lamarr. Also auch Namen, die man tatsächlich schon mal gehört hat, aber auch viele Namen, die ich noch nie gehört habe. Also
Adele Goldberg, Sophie Wilson, Carol Shaw, Jude Milhen, Kate Darling. Simone Giertz,
ja, das habe ich gesehen. Die wurde auch schon gementioned auf Twitter und hat, also die lebt noch. Ist eine junge Wissenschaftlerin und hat auch gleich reagiert darauf, dass sie das, als sie gesehen hat, dass hier ein Schrein für sie gebaut wurde. Total cool.
Sehr cool. Ja, die ist bei Wikimedia ist sie, genau.
Ja, genau.
Margaret Hamilton.
Ja, über die es ja auch einen großen Film gab im letzten Jahr. Wie hieß er denn nun?
Ja. Wir tun ihn in die Shownotes.
Ja, wir tun ihn in die Shownotes. Leute, wie heißt er denn?
Galina Balasova oder Galina Balasova oder Schova. Genau, die Hilda Matheson, Marie Curie, Lise Meitner,
ja,
und Rosalind Franklin. Ah, und ich sehe noch Elizabeth Salbert und Louise Pusch.
Genau.
Ja, also da ist, so ein paar sind schon da. Ich glaube, wir können das nächstes Jahr nochmal machen.
Ich glaube auch, wir können das nächstes Jahr nochmal machen. Ich bin mir sicher, also gerade auch wenn jetzt die obvious choices so ein bisschen abgearbeitet sind, dann fangen vielleicht auch alle an, nochmal ein bisschen tiefer zu graben und wir stoßen vielleicht alle auf noch mehr Frauen, von denen man noch nicht so viel gehört hat, was ich sehr begrüßenswert fände.
Ja, das wäre ganz cool. Wir hatten ja jetzt auch beim Suchen, für wen könnten wir denn ein Memorial bauen? Hatten wir, glaube ich, so 2 oder 3 gefunden, wo wir dachten, das wäre eigentlich, glaube ich, ganz
würde
cool.
Würde zum Sendezentrum passen, genau.
Genau, und letztendlich haben wir uns dann eben für die Hilda Matheson entschieden, weil sie eben tatsächlich Begründerin der Radio Talks war.
Was ist ja nun wirklich, also...
Ja, also wie die Faust aufs Mikro.
Wie die Faust aufs Mikro passt, sehr schön.
Genau. Du, eine Sache, was du vorher gerade gar nicht gesagt hast, was ich hier aber gerade in den Notizen noch finde. 1939 war sie noch Director des Joint Broadcasting Committee.
Stimmt.
Wo sie gegen die deutsche Nazi-Propaganda gearbeitet hat. Und das Ganze wurde halt international ausgestrahlt. Also ich glaube, das sollte zumindest noch erwähnt werden.
Ja, unbedingt, hast du recht. Weil das ja also auch wieder... passt ins Bild dieser political aware Frau, die da sich jetzt mit ihrem Medium, was sie durchdrungen hat, einer Sache verschreibt sozusagen.
Dieser Kreis schließt sich halt irgendwie wieder, genau.
Ja, total schön.
Ja.
Ja.
Ach ja.
Dann, ich finde super, dass wir hier zusammengekommen sind. Liebe Grüße nochmal an Tine, die leider krank ist und deshalb nicht hier mit uns sitzen kann, die auch diese ganze Aktion mit uns zusammen gestartet hat. Falls du uns gerade im Stream hörst, Tine, wir denken an dich.
Allerdings.
Genau.
Ich würde gerne noch ein Zitat vorlesen. Ich habe
zum Abschluss.
Genau, ich habe auch das jetzt gerade nur auf Englisch, aber ich finde, es passt so schön. Und um das vorwegzunehmen, wir haben es beim ersten Zitat, was ich vorgelesen habe, ja auch schon gesehen, sie hat von allen Electrical Communications gesprochen. Und das Zitat, was ich jetzt gleich vorlesen möchte, das ist übrigens auch in dem Buch abgedruckt. Das kann man, wie ich finde, quasi 1:1 irgendwo auch auf das Internet umlegen. Mhm. Also unsere heutige elektronische Kommunikation, ja, egal ob das jetzt durch Messenger ist oder durch Plattformen oder was auch immer. Ich sage jetzt einfach mal im Großen dieses Internets. Ich finde, sie hat da sehr weit vorgedacht, damals schon. Also von ihrer Position aus hat sie sehr weit in die Zukunft gedacht, woran man halt auch erkennt, dass sie halt nicht nur ihren kleinen Bereich gesehen hat, sondern eigentlich insgesamt immer sehr global Dinge betrachtet hat. Also wirklich völkerübergreifend, weltumspannend. Kommen wir zum Zitat. If we have the sense to give broadcasting freedom and intelligent direction. If we save it from exploitation by vested interests of money or power, its influence may even redress the balance in favor of the individual. Also, wenn man es schafft, finanzielle oder Machtinteressen von elektronischen Medien fernzuhalten, haben wir die Chance, es zu einem Medium zum Besseren für jedes Individuum zu gestalten. Ich befürchte, wir sind leider drüber hinweg. Wir haben diesen Punkt leider schon vor 15 Jahren verpasst. Aber es wäre so schön gewesen.
Und es bleibt ein schönes utopisches Schlusswort, was wir ja, also alle, die schon mal auf dem Kongress waren und uns gerade zuhören, also wenn man hier 4 Tage rumläuft, dann fühlt man sich ein bisschen in genau diese Utopie zurückversetzt. Und damit ist es eigentlich wirklich ein schönes Schlusswort, was Hilda Matheson uns für diesen Podcast gegeben hat.
Ja.
Schön, dass wir das gemacht haben, Claudia.
Danke, Becky.
Dann bis nächstes Jahr. Wir machen das wieder.
Ja, auf jeden Fall. Und danke an die Zuhörer im Stream und auch beim zeitsouveränen Nachhören.
Ja, genau. Dann bis nächstes Jahr.
Bis
Tschüss.
Dann. Ciao.
Randale! Randale!